Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich heute Morgen eine Umfrage machen wollte, über welches Bibelbuch Sie bisher die wenigsten Predigten gehört haben oder Bibelarbeiten, dann gäbe es da sicherlich einige heiße Favoriten. Also immer gerne mit dabei sind dann Kandidaten wie das Buch Levitikus, das Hohelied Salomos, Propheten wie Zephania oder Sacharja, Hesekiel, vielleicht auch der Judasbrief aus dem Neuen Testament. Es gibt Bücher, da trauen wir uns nicht so richtig dran. Vielleicht sind sie kompliziert, vielleicht auch unangenehm, manchmal beides. Und einer, der sich auch immer wieder in so eine Liste von vergessenen Büchern einreiht, das ist der Prophet Jeremia. Und das ist in mehrerlei Hinsicht erstaunlich. Zum einen ist das Buch mit seinen ganzen 52 Kapiteln nicht gerade klein oder schmal. Es ist nicht sehr unscheinbar. Und zum anderen scheinen es im Gegensatz zur Christenheit säkulare Autoren und Dichter ganz gut zu kennen. Als Beispiel sei mal hier der Dichter Edgar Allan Poe genannt, der in seinem bekanntesten Werk, das Gedicht The Raven oder auf Deutsch Der Rabe, wo er Jeremia zitiert, Jeremia 8. Oder die schwedische Band Sabaton, die singen von dem Löwen aus Mitternacht aus Jeremia 4, das ist ein Titel, den sich der schwedische König Gustav Adolf bisweilen anzumaßen pflegte. Fragen Sie mal einen Christen nach Jeremia. Wann hat er gelebt? Wo hat er gelebt? Was hat er gesagt? Oder suchen Sie mal auf dem christlichen Buchmarkt ein Buch, das sich mit dem Propheten Jeremia beschäftigt. Ich muss gestehen, dass mir außer Wilhelm Busch, der in Jesus unsere Chance mehrfach mal aus Jeremia 2 zitiert, da kaum einer einfallen würde. Also musst du inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht der Herr, Herr Zebaoth. Jeremia Ende. Die Vergessenheit Jeremias ist aber nicht nur aufgrund der offensichtlichen Länge des Buches und auch seiner Bekanntheit in der säkularen Dichtung erstaunlich, sondern auch, weil Jesus Christus sehr, sehr eng mit diesem Propheten verbunden ist. In Matthäus 16 fragt Jesus seine Jünger danach, für wen ihn die Leute halten. Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass das Menschensohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Matthäus 16, Verse 13 bis 14. Also offenbar hatte das Auftreten Jesu so eine Ähnlichkeit mit Jeremia, dass es für einige durchaus plausibel war, dass Jesus der auferstandene Jeremia sei. Und in der Tat gibt es sehr viele Parallelen zwischen den beiden. Jeremia wird der Tränenprophet genannt, der weinende Prophet, der die Völker zur Umkehr ruft. Jesus weint über Jerusalem, weil sie sich nicht rufen lassen und die Propheten töten. Jeremia und Jesus nennen beide den Tempel eine Mördergrube oder Räuberhöhle. Jeremia wirkt kurz vor der Deportation durch die Babylonier. Jesus tritt wenige Jahrzehnte vor der Zerstörung Jerusalems auf. Beide waren unverheiratet. Auf beide wurden Anschläge verübt. Jesus war sogar zeitweise als der, den sie versuchen zu töten, bekannt. Im Johannesevangelium lesen wir das. Beide wurden von ihrem Heimatort abgelehnt und bei beiden stehen die eigenen Familien gegen sie. Es gibt also einige Gründe, sich den Propheten Jeremia mal genauer anzuschauen. Er ist der Prophet, der in ganz besonderer Weise unserem Herrn Jesus gleicht. Ich möchte nochmal den Predigttext lesen. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht es denn den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nahe bist du ihrem Munde, aber ferne ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Hauses sind treulos. Sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider mich, darum bin ich ihm Feind geworden. Mein Erbe ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln, wohlauf und sammelt euch alle Tiere des Feldes, kommt und fresst. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet, verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Die Verwüster kommen daher über kahlen Höhen und der Steppe. Denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen. Und kein Geschöpf wird Frieden haben. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. So spricht der Herr, wieder alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Siehe, ich will sie aus ihrem Lande ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. Und wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören. So wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volks wohnen. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, spricht der Herr. Ich möchte beten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Um zu verstehen, was Jeremia hier zu schaffen macht, müssen wir uns seine Situation mal vor Augen führen. Jeremia war als sehr junger Mann von Gott in den Prophetendienst berufen worden. Der Auftrag war ihm unangenehm. Er war also keiner, der die Berufung Gottes als willkommene Möglichkeit angesehen hat, schnell populär zu werden. Im Gegenteil, als Gott ihn in sein Amt beruft, versucht er sich aus diesem Auftrag herauszuwinden. Er sei so zu jung, war dann die Ausrede. Wir lesen es in Jeremia 1, ich möchte das auch kurz lesen. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest, und stellte dich zum Propheten unter die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das ist Jeremia 1, Verse 4 bis 10. Gott, der Herr, sichert seinem Propheten hier zu, dass er zu ihm gehört. Er erkannte ihn von Mutterleibe an, sogar schon früher. Er wurde, wie später auch Johannes der Täufer, vor seiner Geburt schon als Prophet berufen. Er bekommt den Auftrag als Prophet, unter den Völkern zu wirken, und der lebendige Gott verspricht Jeremia, dass er auf ihn aufpasst. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Jeremia 1, Vers 8. Dann wird Jeremia von Gott persönlich zugerüstet, für seinen Dienst ausgestattet, autorisiert. Er wird über Völker und Königreiche gesetzt, und er bekommt den Auftrag, erst auszureißen, zu zerbrechen und verstören und dann zu bauen und zu pflanzen. Jeremia 1, Vers 10. Außerdem erfahren wir noch über ihn, dass er aus Anatot, dem heutigen Anatar im Lande Benjamin, 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem stammt, und dass er der Sohn eines Priesters mit Namen Hilkia war. Das war Jeremia, der große Prophet Jeremia. Einer, der in ganz besonderer Weise von Gott berufen und bestätigt wird. Dabei ist der Dienst von vornherein herausfordernd. Auch das lesen wir in Kapitel 1. Er wirkte nämlich in einer sehr unruhigen Zeit, und zwar vom 13. Jahr Josias an bis ins 11. Jahr Zedekias. Von dem haben Sie ja letzte Woche gehört, und bis dann in die babylonische Gefangenschaft hinein. Mit Ausnahme der Josianischen Reformation hatte Jeremia also ausschließlich Misserfolge und geistlichen und politischen Niedergang erlebt. Das war sicherlich nicht leicht für den Propheten. Wir hören von circa 627 bis 561 vor Christus von ihm. Und Sie müssen sich das vorstellen, seit dem frommen Josia befand sich das Volk im Südreich quasi im freien Fall. Da war keine Gottesfurcht, da war kein Rückgrat, kein Gehorsam, keine Umkehr. Jeremia war ein Prophet, der gegen Windmühlenflügel kämpfte. Joahas, Joachim, Joachim, Zedekia, das waren alles gottlose Könige. Gottlose Könige, und das Volk hört nicht auf Jeremia. Unmittelbar vor unserem Predigttext, also in Jeremia 11, wird berichtet, dass sich die Männer aus Anatot zu einem Anschlag auf ihn vorbereitet haben, dass sie ihn umbringen wollen. Gott, der Herr, verhindert das und warnt ihn dann davor. Alles, weil Jeremia nicht mehr weissagen soll, nicht mehr im Namen des lebendigen Gottes predigen. Auch das lesen wir da. Und hier in dieser Situation beginnt dann unser Predigttext. Das ganze Leben Jeremias, auch das ganze Buch Jeremia, zeigt uns eine bestimmte Eigenschaft Gottes immer wieder auf. Die leuchtet da einfach so durch, und das ist Gottes Souveränität. Er ist ständig und immer der Herr der Lage, der Herr der Situation. Die Souveränität Gottes ist es, mit der er Jeremia beruft. Er wählt ihn vor der Geburt, wir haben es gehört. In seiner Souveränität beruft er Jeremia trotz dessen Bedenken und Unwohlsein. Er, der lebendige Gott, steht souverän über dem gottlosen Handeln des Volkes Juda, seiner Könige, seiner Priester. Das haben wir auch in der Schriftlesung gehört, diese Souveränität. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Psalm 2, Vers 4. Der lebendige Gott zeigt seine Souveränität aber nicht nur in seinem Handeln auf der globalen politischen Bühne, sondern auch in seiner Fürsorge für seinen Knecht Jeremia. Er ist es, der Jeremia vor diesem Anschlag bewahrt. Er war es, der ihm diese Bewahrung bei seiner Berufung bereits zugesichert hatte. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Die Souveränität Gottes soll deshalb auch unser Thema heute Morgen sein. Wir wollen uns vier Eigenschaften oder vier Aspekte dieser Souveränität vor Augen führen. Unser erster Punkt heute lautet: Die Souveränität Gottes erstens lässt seine Leute manchmal zweifeln. Lässt seine Leute manchmal zweifeln. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nahe bist du ihrem Munde und ferne ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlacht und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Der Prophet hat Schwierigkeiten mit seinem Herrn. Warum muss der treue Prophet fliehen, wird ständig abgelehnt, während die Gottlosen überhaupt keine Schwierigkeiten zu haben scheinen? Und diese Frage taucht ja immer wieder im Leben von Gläubigen auf. Das finden wir im Alten Testament, das finden wir im Neuen Testament, immer wieder in der Bibel. Habakuk zum Beispiel, ein Zeitgenosse Jeremia, hatte exakt das gleiche Problem. Wird in Habakuk 1 berichtet. Warum funktioniert das, was die Gottlosen machen, ohne dass Gott, der Herr, eingreift? Jeremia wird sogar noch konkreter. Warum sieht man im Leben der gottlosen und falschen Propheten Segen, den Gott für Treue verheißen hat, während man bei Jeremia, der wirklich treu ist, äußerlich die Indizien für den Fluch findet, den Gott für Abtrünnigkeit und Götzendienst verheißen hat? Die meisten von uns kennen ja den ersten Psalm, mussten ihn im Konfirmandenunterricht auswendig lernen oder haben ihn zumindest öfter schon besungen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und Wasser macht das Gerät wohl. Und auf der anderen Seite, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verspreut, darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch der Sünde in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Davon gehen wir ja aus. Davon, dass Gott die Gottlosen so lange irgendwie vor die Wand rennen lässt, bis sie es begreifen, während er seinem treuen Knecht Frucht, Schutz und Zuflucht schenkt. Und hier? Was ist hier passiert? Hier sitzen die Abtrünnigen an den Wasserbächen und der Fromme muss fliehen. Wie die Spreu. Warum scheinen die Bösen die Guten zu sein und die Guten die Bösen und Schuldigen? Warum ist die Welt so verdreht? Wir müssen uns hier davor hüten, Jeremia Selbstmitleid und Rachsucht zu unterstellen. Der Text ist auf den ersten Blick ja sehr ich-bezogen, sehr subjektiv. Jeremia weiß aber um seine Stellung und auch darum, dass der lebendige Gott keine Fehler macht. In Vers 1 sehen wir das: Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht. Dennoch muss ich mit dir reden, warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Also der Prophet hadert nicht mit Gott, er hat wirklich ein Verständnisproblem, er kann seine Situation nicht nachvollziehen. Seine Schriftkenntnis kollidiert mit seinen Erfahrungen. Das ist eine Versuchung, der wir selbst auch immer wieder leicht erliegen können. Wir wissen zwar, irgendwie ist die Bibel Gottes Wort und sie hat auch immer recht, aber unsere kleine Perspektive, die steht uns so viel deutlicher vor Augen, ist so viel größer in unserem Blick. Gott sagt zwar das und das, aber ich habe erlebt, dass es anders ist. Das passiert schon mal, wenn ein sündiges und trügerisches Menschenherz auf das Wort des heiligen und unfehlbaren Gottes prallt. Die Lösung in dieser Situation liegt dann aber grundsätzlich immer darin, dass wir die ganze Situation nicht überblicken können. Dass wir Gottes Pläne nicht bis ins Detail kennen. Manchmal wollen wir sie auch gar nicht kennen und wollen die Situation auch gar nicht bis ins Detail überblicken. Und das ist ein Problem, das Jeremia hat. Wir werden das gleiche in Gottes Antwort noch sehen. Was Jeremia von vielen heutigen Erfahrungspredigern unterscheidet, ist, dass er zum einen wirklich die Heilige Schrift kennt und sich zum anderen um Gottes Ehre sorgt, anstatt um seine eigene. Was nämlich führt er hier an? Gott pflanzt die falschen Propheten ein, sie schlagen Wurzeln, wachsen und bringen Frucht. Vers 2. Das war das Kennzeichen geistlichen Lebens. Ich habe das gerade gelesen in Psalm 1. Auch wer das Neue Testament kennt, weiß, dass Frucht immer ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Wurzeln schlagen und wachsen kriegen bis zu einem gewissen Grad ja auch noch die Mitläufer hin, also was da auf dem Weg gefallen ist oder auf den Fels. Irgendwo geht da ja was auf. Aber Frucht funktioniert nur in der Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus Christus gesagt, Johannes 15, Vers 5. Der Prophet eifert um die Ehre seines Herrn. Hier geschehen nach außen hin Dinge, die jeder, der sie sieht, automatisch dem Gott Israels zuordnen musste. Obwohl hier nichts war, das er eigentlich hätte segnen können. Warum? Gott hatte dem Volk durch Mose einen Katalog an Flüchen und an Segen anvertraut. Und zwar stand dieser Katalog immer in direktem Zusammenhang mit dem Tun des Volkes. Wir lesen das in 5. Mose 28. Und jetzt bringen diese falschen und bösen Menschen offensichtlich Frucht. Also etwas, das als Segen verheißen war. Das heißt, das, was sie falsch gelehrt haben, wir haben immer von Friede, Friede gesprochen, dass nichts passieren wird, dass die Babylonier nicht kommen würden, das sieht auf einmal so aus, als würde das von Gott beglaubigt. Schließlich reden sie ja auch sehr offensiv von ihm. Jeremia weist auch darauf hin, nahe bist du ihrem Munde. Aber ferne von ihrem Herzen, Vers 2b ist das. Das sind also Menschen, die oft und viel von Gott reden, geistliche Ämter bekleiden und äußerlich gesegnet sind. Liebe Geschwister, das ist auch heute keine Ausnahmesituation. Es gibt auch in evangelischen Gemeinden oder Gemeinschaften Menschen, die sehr oft und sehr positiv über Jesus reden, ihn aber nie kennengelernt haben. Sie können ihm in den höchsten Tönen für ihre familiäre Situation, ihre Gesundheit oder ihre Arbeit danken, aber sie kennen ihn nicht. Sie meinen ihn auch gar nicht. Sie meinen einen spirituellen Lebenshelfer, der immer da ist, wenn gerade der Planet brennt oder sie ihre kleinen Wehwehchen haben. Irgendjemand, der am Ende alles gut macht. Sie kennen aber nicht Jesus, der Herr, der Kyrios, der Gott ist. Der den Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Und der seinen Nachfolgern gesagt hat, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen müssen, dass sie ihre Familie nicht in Konkurrenz zu ihm stellen dürfen, dass sie sich selbst verleugnen müssen. Diese Menschen sind ausschließlich ich-bezogen und diesseitig geprägt. Dass sie der Bibel gehorsam sein müssen, wollen sie nicht wahrhaben. Ihre Falschheit und Verlorenheit zeigt sich nämlich genau dann, wenn sie mit echten Christen in Kontakt kommen. Dann sind das nämlich diejenigen, die sie verklagen, anschwärzen und verleumden. Diejenigen, die helfen, unliebsame Prediger aus dem Weg zu räumen, weil diese nicht gepredigt haben, wonach die Ohren jucken. Paulus nennt sie Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Sie widerstehen der Wahrheit, sie leisten ihr aktiv Widerstand, um ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen führen zu können. Und ganz anders ist Jeremia. Jeremia kennt den lebendigen Gott und der lebendige Gott kennt ihn, Vers 3 und 4. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, wer weiß nicht, wie es uns gehen wird. Klingt recht schroff. Jeremia stellt zunächst klar, dass er wirklich ein Prophet Gottes ist. Gott kennt ihn, Gott prüft sein Herz. Gott weiß also auch um die Motive von Jeremia. Und dann kommt diese seltsame Bitte. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Ist das nicht ungeistliches Vergeltungsdenken? Nein, in dem Fall nicht. Jeremia wird als Prophet der Tränen bezeichnet, als der weinende Prophet. Er hat sich wie kaum ein Zweiter um das Volk gemüht und versucht, sie zur Umkehr, zur Buße zu bewegen. Jeremia sieht den Abgrund kommen und er kniet sich da rein. Aber er ist hier in einer Situation, die ja, sich nach außen so darstellt und so eingefahren ist, dass das Volk nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, wenn nicht diese falschen Lehrer so behandelt werden, wie sie es ein Kapitel vorher mit ihm vorhatten. Da steht das nämlich genauso. Vers 4 macht es deutlich. Jeremia verweist erneut auf die Verheißung aus 5. Mose 28. Da sagt Gott, der Herr wird dich schlagen mit Darre, Fieber, Hitze, Brand, Dürre, giftiger Luft und Gelbsucht und wird dich verfolgen, bis er dich umbringe. Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehern sein und die Erde unter dir eisern. Der Herr wird deinem Lande Staub und Asche für Regen geben, vom Himmel auf dich, bis du vertilgt werdest. Deuteronomium 28, 22 bis 24. Das war zu beobachten. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Das ist eingetroffen. Aber so, wie man fälschlicherweise das Wohlergehen der falschen Propheten Gottes Segen zusprach, wurde jetzt der echte Prophet Gottes zum Sündenbock für das schlechte Wetter und für die Not im Lande. Wegen der Bosheit schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Die Bosheit bestand darin, dass die falschen Propheten Jeremia als falschen Prophet beschuldigten und damit alles, was Gott über Gericht, Umkehr und Buße sagte, als Lüge darstellten. Jeremia ist schuld, dass wir schlechtes Wetter haben. Der weiß doch überhaupt nicht, was mit uns passieren wird. Einem falschen Propheten durfte man nach dem Gesetz Gottes nicht folgen. Er musste getötet werden. Und das Kriterium für die Echtheit eines Propheten war zum einen, ob das, was er sagte, der Wahrheit entsprach und zum anderen, ob es sich mit den Geboten Gottes deckte. Traf eins der beiden Kriterien nicht zu, so war der Prophet zu steinigen. Und nun stand es so, dass das Volk den offensichtlich gesegneten falschen Propheten glaubte, während sie die Dürre und Not Jeremia in die Schuhe schoben, weil das von ihm angekündigte Gericht gar nicht eingetroffen war. Noch nicht eingetroffen war. Jeremia wisse gar nicht, wie es mit dem Volk weitergehe. Völlig eingefahren. Die Wahrheit war hier zur Unkenntlichkeit entstellt worden und Gott, der Jeremia gesandt, befähigt und autorisiert hatte, stand scheinbar passiv daneben und griff nicht ein. Sein Mann wurde angeklagt, die falschen Propheten, abtrünnigen Priester standen als gut und gesegnet da, während der Treue der die Wahrheit auch wirklich predigte, der Sündenbock war. Auch das finden wir zeitlos wieder. Wie oft werden bibeltreue Christen zum Ursprung von Unfrieden und Spaltung erklärt? Während die echten Versucher, nämlich die, die längst den Boden biblischer Maßstäbe verlassen haben, als die liebevollen und guten Hirten dastehen, deren Feigheit zur Besonnenheit und deren Menschenfurcht zur Nächstenliebe erklärt wird. Jesus selbst verheißt genau das seinen Nachfolgern. Er stellt sie gleichzeitig in die Tradition von Jeremia, Habakuk und den ganzen anderen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden, denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Aus der Bergpredigt ist es, Matthäus 5, 11 bis 12. Johann Sebastian Bach hat es in seiner großen Matthäus-Passion unnachahmlich formuliert. Er sagte, gern will ich mich bequemen, Kreuz und Becher anzunehmen, trink ich doch dem Heiland nach. Wenn du dich in dieser Situation wieder befindest, wenn du merkst, dass die Arbeitskollegen, denen du immer wieder von Jesus erzählst, mit dem Leben viel besser zurechtkommen, obwohl sie dich verspotten, obwohl sie dich ablehnen, während du zu Hause jeden Pfennig umdrehen musst und nicht weißt, wie du den nächsten Monat überstehen sollst, dann befindest du dich in sehr guter Gesellschaft. Ja, Gottes Souveränität lässt uns manchmal zweifeln. Das geschieht aber nicht, damit wir daran zerbrechen, sondern darum, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Wie ein Muskel, der aufgebaut werden soll, der muss belastet werden. Der zweite Punkt für heute Morgen lautet, die Souveränität Gottes will seine Leute stetig stärken. Also der erste Punkt, die Souveränität Gottes lässt seine Leute manchmal zweifeln. Der zweite Punkt, die Souveränität Gottes will seine Leute stetig stärken. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos, sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Gott redet mit dem Propheten, er antwortet ihm, aber er bemitleidet ihn nicht. Er bereitet ihn auf Schlimmeres vor. Jeremia, wenn du schon so unter der Verfolgung durch die falschen Propheten und ihre Anschlägen leidest, was soll denn dann werden, wenn ich dir jetzt auch noch erzähle, dass deine eigene Familie mit dahinter steckt? Jeremia, ich trainiere dich gerade, damit du dem, was noch kommt, gewappnet entgegentreten kannst. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Jeremia, wenn du mit den Fußsoldaten nicht Schritt halten kannst, wie denn dann mit der Reiterei? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Vers 5. Gott behandelt Jeremia hier wie einen kleinen Jungen, der heult, weil er in Matsch gefallen ist. Junge, das war doch noch gar nichts. Was soll denn werden, wenn es wirklich mal ans Eingemachte geht? Heutige Pädagogen würden einen Schreikrampf bekommen oder sich in irgendwelchen Safe Spaces flüchten. Aber der lebendige Gott hat glücklicherweise niemals Pädagogik studiert. Und so ist er auch in der Lage, seinem Knecht das zu geben, was er braucht, nämlich Stärkung statt Verhätschelung. Jeremia braucht Kraft. Er muss noch vielen Widrigkeiten die Stirn bieten und deshalb muss er auch darauf vorbereitet werden. Warren Wiersbe schreibt in seinem Kurzkommentar dazu, erstens, das Leben im Dienst für Gott ist nicht leicht. Zweitens, das Leben im Dienst wird schwerer, nicht leichter. Drittens, das Leben im Dienst wird besser, je reifer wir werden. Das ist überall so. Das ist nicht nur im geistlichen Leben so, das ist im Sport so, das ist ein Prinzip, was es überall gibt. Wer besser werden will, der muss sich größeren Herausforderungen stellen. In Matthäus 25 sagt Jesus zu den treuen Knechten in seinem Gleichnis, du bist im Geringen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir müssen lernen, die kleinen Aufgaben zu bewältigen, bevor wir mit den großen Dingen betraut werden. Gott tut das mit Jeremia. Er muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass seine eigene Familie mit hinter dem Anschlag auf ihn steckte. Er war nicht nur mit seinem Arbeitsfeld konfrontiert, sondern er wurde auch von seinem Rückzugsort bekämpft. Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos, sie schreien hinter dir her aus vollem Halse, darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Vers 6. Wie viele Christen mussten das auch in unseren Tagen schon erleben? Theo Lehmann erzählt immer wieder Begebenheiten aus der DDR, wo ganz nahe Freunde dann sich auf einmal als Spitzel herausgestellt haben. Ich selbst kann mich an einige Situationen erinnern, wo wirklich vielleicht nicht die Familie, aber dennoch Menschen, denen man geistlich nahe stand, in der eigenen Gemeinde, die nach vorne immer lächelten und hinter ihrem Rücken bereits den Dolch gezückt hatten. Zwei Beispiele. Ein Bekannter von mir, ein echter Christ, durchaus streitbar und auch immer mit dem Herzen dabei, sollte vor einigen Jahren auf eine Jungschaftsfreizeit des CVJM mitfahren, als Mitarbeiter. Der Freizeitleiter hat ihn angefragt, er hatte zugesagt, soweit so gut, so läuft das halt. Und dann trat irgendwann der CVJM-Kreisverband, der von der Bibel nicht ganz so viel hält, an den Freizeitleiter heran und bat ihn, den Mitarbeiter nicht mitzunehmen, da bereits Mütter angekündigt hätten, ihre Söhne wieder abzumelden, wenn dieser Mitarbeiter mitfahren würde. Der Freizeitleiter, ebenfalls bibeltreuer Christ, hat Rückgrat bewiesen, hat sich vor seinen Mitarbeiter gestellt, ihn trotzdem mitgenommen. Und als er dann recherchierte, von wem denn diese Aussage kam, da war es eine Mutter, die bei beiden in die Gemeinde ging, wie unter Punkt 1 beschrieben, gern viel überschwänglich über Jesus sprach und spricht, sich aber an der Bibeltreue des Mitarbeiters gestoßen hatte und nicht wollte, dass er die Jungs auf der Freizeit nach den Maßstäben Gottes prägen konnte. Sie hat seine Arbeit freundlich grinsend sabotiert. Jeden Sonntag Händchen schütteln, Herzlichkeit. Ein weiteres Beispiel, ein junges Ehepaar bei uns, das wollte in seinem Umfeld eine Lanze für Gottes Schöpfungsordnung brechen und hat sich dann einen Trauvers ausgesucht, der genau diese Schöpfungsordnung mit besonderem Augenmerk auf die Rolle von Mann und Frau beschreibt. Damit das Ganze aber nicht untergeht und es auch wirklich der Letzte begreift, dass Gottes Maßstäbe wichtig und verbindlich sind, haben es die beiden nicht dabei belassen, ihn auf ihre Einladung und so weiter zu drucken, sondern anstatt Geburtsdatum und Hochzeitsdatum die betreffende Bibelstelle auf dem Nummernschild ihres Autos verewigt. Hui, da war auf einmal der Fuchs im Hühnerstall. Der Aufschrei der frommen Damenwelt, der war über die Grenzen unseres Kreises hinaus zu hören. Und am lautesten kam dieser Aufschrei von denen, die entweder selbst oder deren engster Familienkreis in der hauptamtlichen Arbeit geistlicher Institutionen und Vereine steht. Nach vorne grinsend, wieder heim in Anatot, aber hinter dem Rücken mit gefletschten Zähnen. Treu zu Jesus Christus bleibt niemals unangefochten. Wir lernen daraus, besonnen mit unserem Vertrauen umzugehen, aber auch, dass uns der lebendige Gott stärken will und uns für Größeres trainiert. Und diese Gewissheit schafft eine tiefe Freude und Geborgenheit. Ja, die Souveränität Gottes lässt seine Leute manchmal zweifeln, aber sie will sie auch stetig stärken. Langfristig sind es nämlich die wahren Knechte Gottes, die Recht behalten. Souveränität Gottes, das ist der dritte Punkt, wird sein Gericht letztendlich ausführen. Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider mich, darum bin ich ihr Feind geworden. Mein Erbe ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln, wohl auf und sammelt euch alle Tiere des Feldes, kommt und fresst. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet. Verödet liegt er vor mir, ja. Das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppe, denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen, und kein Geschöpf wird Frieden haben. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Gott hält, was er verspricht. Auch wenn alle Welt es für unmöglich und seine Boten für weltfremde Spinner hält. Gott geht auf Jeremias Situation ein. So wie Jeremia von seiner Familie getrennt ist, so ist der lebendige Gott auch hier von seiner Familie getrennt. Er als der gute Hirte mutet Jeremia nichts zu, was er nicht selbst auch bereit ist zu tragen. Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider mich, darum bin ich ihr Feind geworden. Mein Erbe ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln, wohl auf und sammelt euch alle Tiere des Feldes, kommt und fresst. Verse 7 bis 9. Nicht nur Jeremias Familie schreit hinter ihm her, auch das Volk Gottes brüllt gegen ihn, gegen den Schöpfer. Sie sind wie Löwen, die ihn offen bekämpfen, und wie die Geier, die seinen Segen wie Aas fressen und vernichten. Sie laden den Feind förmlich ein, das Land zu verschlingen. Sie locken ihn wie die bunten Geier. Das Land tut alles dafür, um Gottes Gericht herbeizuführen. Und das Gericht kommt. Gott geht weiter auf Jeremias Bedenken ein. Der Gott Israels bekennt sich zu seinen Verheißungen. Das, was Jeremias große Sorge war. Was war das? Dass die falschen Propheten für die Echten gehalten würden und er für den Falschen. Er fürchtete, dass Gottes Wort als verdreht stehen bleibt. Aber Gott stellt die Verhältnisse klar. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet, verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Verse 10 bis 11. Die falschen Propheten waren die Ursache. Die gottlosen Könige, die blinden Führer mit ihrem Götzendienst. Viele Hirten sind das gewesen. Vers 10. Der Großteil der Propheten, der breite Weg, sie haben das Land verödet. Ihre Schuld ist es und Jeremia weiß entgegen ihrem Vorwurf sehr wohl, welches Ende es mit ihnen nimmt. Und Gott, der Herr, sagt es selbst. Die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppen, denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen und kein Geschöpf wird Frieden haben. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie ließen sich sauer werden, sie haben sich reingekniet in die Arbeit, sie haben wirklich Kräfte gelassen, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Gott schickt sein Gericht, er schickt einen Verwüster, der einige Zeit später das ganze Volk wegführen würde. Und in Vers 13 weist Gott auch nochmal darauf hin, dass das Volk hätte erkennen müssen, wie es um sie steht. Ihre Ernte ist nichts geworden, sie haben keinen Ertrag, sie konnten wegen Gottes grimmigen Zorn nichts ernten. In diesen Fluchverheißungen aus 5. Mose 28 folgt auf die Verheißung mit der Dürre und der Not, die ich vorhin gelesen habe, direkt die Verheißung mit der feindlichen Übernahme und Deportation. Das war der letzte Punkt davor. Vers 25 ist es, der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen, durch einen Weg wirst du zu ihnen ausziehen und durch sieben Wege wirst du vor ihnen fliehen und wirst zerstreut werden unter alle Reiche auf Erden. 5. Mose 28, Vers 25. Genau das ist kurze Zeit später geschehen. Die letzten Warnzeichen sind überfahren worden, einfach so. Daran, dass der lebendige Gott eine Dürre in sein gelobtes Land schickte, hätte das Volk das erkennen müssen. Es war kurz vor 12 und Jeremia war ja nicht der einzige Prophet, der davor gewarnt hat. Gott hält sein Wort. Die Prophetin Hulda hat es Josia angekündigt. Manasse ist es angekündigt worden, auch wenn er danach umgekehrt ist. Habakuk hat es gepredigt. Gleiche Zeit. Gott hält sein Wort, auch heute. Er ruft zur Umkehr. Er ruft lange. Er ist geduldig, aber irgendwann greift er ein. Wenn ein Mensch lange genug dem Rufen Gottes widersteht, Gott ignoriert, ihm nicht Folge leistet, wird es irgendwann zu spät sein. Irgendwann kann ein Mensch nicht mehr umkehren. Irgendwann will Gott nicht mehr. Es kann sein, dass er lange wartet, dass er Menschen darüber alt werden lässt. Es kann sein, dass Menschen das Ende kommen sehen, aber dann nicht mehr umkehren können, weil sie Gott zu oft und zu lange abgelehnt haben. Es gibt eine rote Linie, die Gott zieht, die glücklicherweise auch nur Gott kennt. Aber es gibt diesen Point of No Return und für Juda war er gekommen. Es war ein grausames Erwachen, das ihnen die Babylonier beschert haben, aber Gott hatte lange gerufen. Er hätte sie immer wieder zurechtgewiesen und sie wollten ihn einfach nicht hören. Gottes Souveränität steht auch über unseren menschlichen Entschuldigungen und Ausflüchten. Die Souveränität Gottes wird sein Gericht letztendlich ausführen. Im Falle von Juda war es eine 70-jährige Gefangenschaft. Somit konnte von denen, die den Angriff überlebt und die Deportation miterlebt hatten, sicherlich keiner mehr zurückkehren. Das Volk an sich wird Gott, oder dem Volk an sich wird Gott wieder seine Gnade zuwenden. Er wird sie souverän aus der Hand der Feinde zurück ins verheißene Land holen. Und die letzten Verse unseres Abschnitts richtet Gott jetzt nicht an Israel, sondern an die Völker ringsumher. Er stellt sie vor die Wahl, ob sie mit ihm oder gegen ihn arbeiten wollen. Unser letzter Punkt heute Morgen lautet, die Souveränität Gottes bietet seinen Hörern zwei endgültige Optionen. So spricht der Herr, wider alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Siehe, ich will sie aus ihrem Lande ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. Und wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil, in sein Land zurückbringen. Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören, so wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes wohnen. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, spricht der Herr. Das sind die letzten Verse 14 bis 17. Gott, der Herr, holt sein Volk wieder. Er hat Israel nicht die Treue gekündigt, niemals. Er sammelt es aus der Zerstreuung und bringt sie wieder zurück. Der lebendige Gott ist ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. Und jetzt, nachdem Gott mit seinem Volk gewissermaßen im eigenen Haus gekehrt hat, folgt das Gericht über die Nachbarvölker. Ihr Status in diesem Gericht hängt von ihrer Beziehung zum Volk Gottes beziehungsweise ihrer Beziehung zum lebendigen Gott ab. Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören, so wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volks wohnen. Vers 16. Die Völker, unter denen die Israeliten wohnten, haben sie zum Götzendienst verführt. Eine ganz bekannte Geschichte finden wir in 4. Mose, das Buch Numeri, Kapitel 22 bis 25. Da machen die Moabiter das Volk Israel ihrem Gott abspenstig und verführen sie dazu, den Baal Peor anzubeten. Das ist die Geschichte rund um Bileam und entsprechenden Esel. Und Gott muss an dieser Stelle drastisch eingreifen, sodass 24.000 Israeliten sterben. König Salomo ließ sich durch seine heidnischen Frauen später zum Götzendienst verführen. Später wurde durch Isebel, die Prinzessin von Sidon und ihrem Mann Ahab, der Götzendienst in das Nordreich Israel und durch deren Nachkommen dann auch im Südreich Juda massiv ausgebreitet. Israels Nachbarvölker sind ihnen zum Fallstrick geworden, so wie Gott es ihnen durch Mose angekündigt hatte. Durch den Götzendienst wurde Israel geteilt und beide Reiche, Nord und Süd, begaben sich unter den Zorn Gottes, wurden getötet, wurden verschleppt. Und jetzt macht Gott den Nachbarvölkern ein gnädiges Angebot. Wenn sie so zu Jahwe, dem lebendigen Gott Israels, finden und ihm gehorsam sind, so sollen sie mitten unter seinem Volk wohnen. Der lebendige Gott selbst verheißt ihnen Frieden. Wenn aber nicht, werden sie dem endgültigen Gericht Gottes ihrer völligen Vernichtung entgegengehen. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich ein solches Volk ausreißen und vernichten, spricht der Herr. Zwei Optionen lässt der souveräne Gott den Völkern, ohne ihn in die Dunkelheit oder mit ihm ins Licht. Sie können wählen. Gott zwingt sie nicht. Sie können Gott dienen und Frieden mit ihm haben oder sich gegen ihn stellen und unter seinem Gericht bleiben. Ja, bleiben. Sie müssen sich nicht aktiv dagegen entscheiden, sondern nur nicht hören. Es reicht, den lebendigen Gott zu ignorieren. Man muss ihn nicht erst aktiv bekämpfen, um sein Feind zu sein. Diese zwei Optionen, die Gott den Völkern zur Zeit Jeremias anbietet, bietet er auch heute noch jedem einzelnen Menschen an. Auch für dich hängt heute alles davon ab, ob du an dem Beispiel von Gottes Volk lernst und für den lebendigen Gott lebst oder ob du so weitermachen willst wie bisher. Heute ist es nicht mehr Jeremia, der uns zur Umkehr ruft, sondern der lebendige Gott selbst in Jesus Christus. Wir haben anfangs über die Ähnlichkeit seines Auftretens mit Jeremia gesprochen. Allerdings wurde er durch eine Intrige, einen feigen Justizmord, dann tatsächlich getötet. Aber er wurde nicht einfach nur hingerichtet, sondern Gott selbst hat sich mit all seinem Zorn gegen ihn gewandt. Er hat ihn völlig verlassen und für unsere Sünden, für jede einzelne Tat, jeden bösen Gedanken, jede Bequemlichkeit bestraft. Weil Jesus nicht nur Mensch, sondern zugleich ganz Gott ist und sündlos war, konnte er die Strafe, die sie, die du, die ich verdient haben, tragen. Und deshalb hängt heute alles von unserem Verhältnis zu ihm, zu Jesus Christus, ab. Wollen wir uns ihm unterordnen, ihm unsere Sünden eingestehen, ihm treu nachfolgen, dann werden wir mit ihm Frieden haben und in Ewigkeit bei ihm sein. Hören wir nicht auf ihn, gehen wir davon aus, dass am Ende schon irgendwie alles gut wird, wie Oscar Wilde es mal geschrieben hat, dann werden wir in Ewigkeit von ihm getrennt sein. Getrennt von allem, das irgendwie schön oder angenehm ist, existieren in der ewigen Verdammnis. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Gott wird mit dieser Welt souverän ins Gericht gehen, aber seine Souveränität bietet seinen Hörern diese zwei Optionen. Er bietet sie ihnen, er bietet sie dir und mir. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, wie der lebendige Gott mit seinen Plänen zum Ziel kommt. Wir haben gesehen, dass ihm nie etwas aus den Fingern gleitet, dass er stets der Herr der Lage ist. Trotzdem sehen wir nicht immer direkt Gottes Handeln. Wir haben oft nur Augen für die Welt umher, hören Kriegsgeschrei und fürchten uns dann sehr. Vergessen, dass die ganze Welt in Gottes Händen liegt, dass Jesus hat gesagt, ich habe die Welt doch schon besiegt. Das haben wir vorhin mit den Kindern gesungen. Wir warten manchmal lange auf sein Eingreifen. Manchmal lassen wir uns den Blick auf die Herrschaft unseres Gottes dadurch rauben, dass wir andere Vorstellungen von dem haben, was Gott jetzt eigentlich tun müsste. Die Souveränität Gottes lässt seine Leute manchmal zweifeln. Wir verstehen nicht immer, was Gott beabsichtigt. Manchmal sind wir schwach, manchmal sind wir auch einfach überfordert. Gottes Ziel ist es aber nicht, in seiner Souveränität willkürlich zu sein. Er ist gerecht, er ist heilig. Und seine Souveränität hat das Ziel, uns für unseren Dienst brauchbar zu machen, uns zuzurüsten, uns auszurüsten. Er will uns für die Herausforderungen, die uns erwarten, wappnen und trainieren. Er will, dass wir unabhängig von irdischen Bindungen werden und freudig für seine Zwecke eintreten. Das war der zweite Punkt. Die Souveränität Gottes will seine Leute stetig stärken. Der Herr beschneidet seinen Weinstock, reinigt seine Reben, dass sie mehr Frucht bringen. Gott, der Herr, hat diese Welt souverän durch sein machtvolles Wort geschaffen. Er steht über den Königen und Herrschern. Es gibt niemanden, der ihm Vorhaltungen machen oder Befehle geben kann. Er wird seine Schöpfung, seine Erde zurechtbringen. Er wird alles zurechtbringen, auch dein und mein Leben. Gott ist so souverän, dass er sich, wie wir auch mit den Kindern vorhin gesungen haben, an sein Wort gebunden hat. Er hält, was er verspricht. Und deshalb, drittens, wird der souveräne Gott, wird die Souveränität Gottes sein Gericht letztendlich ausführen. Für uns stellt sich heute die Frage, wo stehe ich? Wenn Gott sein Gericht über mein Leben ausführt, stehe ich dann auf seiner Seite und werde freigesprochen, weil er die Strafe an Jesus Christus für mich vollstreckt hat? Oder warte ich auf meinen Untergang, weil ich nicht auf ihn hören wollte? Die Souveränität Gottes bietet seinen Hörern zwei endgültige Optionen. Nur diese beiden. Dein Leben entscheidet sich an deiner Stellung zu dem Gott Israels, zu dem lebendigen Gott der Bibel und zu seinem Sohn, dem Herrn, dem Kyrios, Jesus Christus. Er ruft dich und du kannst wählen zwischen einem Leben unter seiner Herrschaft, das in das ewige Leben führt, oder du machst weiter wie bisher und musst ewig in der Hölle existieren. Du hast nur diese zwei Optionen. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte beten. Jesus Christus, hab Dank, dass du mit deinen Leuten gehst, dass du größer bist als unsere Zweifel und dass deine Pläne so viel weitreichender, so viel größer sind als unsere Gedanken. Hab Dank, Herr, dass du treu bist, dass du gerecht bist und dass du voller Liebe und Barmherzigkeit bist und dass du uns auch in unseren Zweifeln niemals allein lässt, sondern dass es dein Ziel ist, uns zu stärken, uns zuzubereiten und dir immer ähnlicher zu werden. Herr, lass uns das doch mitnehmen in die kommende Woche und lass uns das stets ein Trost sein, Herr, dass wir an deiner Hand gehen und dass du selbst mit uns gehst. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.